Na fest kommt ab. Der Podcast des Handwerks ist dein Anlaufpunkt für spannende Geschichten, hilfreiche Tipps und echte Einblicke in die Welt des Handwerks. Hier triffst du auf Menschen, die das Handwerk leben, Organisationen, die es fördern und VisionärInnen, die es verändern wollen. Wir reden über Themen wie Arbeitgebermarken, Führung, Fachkräftesicherung, die Chancen der Digitalisierung und wie wir das Handwerk gemeinsam fit für die Zukunft machen. Hör rein, lass dich inspirieren und denk das Handwerk weiter.
Folge 2 in Staffel 2, das ist auch etwas Besonderes, vor allem mit meinem Gast Livia Merler heute. Wir kennen uns schon tatsächlich ein paar Jahre und wir haben uns sogar schon mal in echt getroffen zu einem Feierabendgetränk. Ja. Und sie sitzt heute bei mir, ist Fachanwältin für Arbeitsrecht. Herzlich willkommen, Livia.
Hallo, ist auch schon ein bisschen her, dass wir uns gesehen haben, ne?
Ja, ich würde fast sagen 3 Jahre, kommt ja, das Wahnsinn. Hin?
Ja, ich glaube schon.
Ja, ne? Ja, wir haben Kinder im gleichen Alter, das ist auch nochmal eine Verbindung, die uns irgendwie da ne, so matcht. Und ja, ich finde es total cool, dass du heute zugesagt hast.
Ja, ich freue mich.
Ja, tatsächlich ist Arbeitsrecht ja auch immer so etwas, wo man sagt so, oh, ist ein bisschen trocken und eigentlich will man das auch alles gar nicht. Aber ich kenne dich ja jetzt schon ein bisschen und ich weiß, dass du alles andere als trocken bist und freue mich sehr, mit dir heute über das ein oder andere Thema so ein bisschen tiefer reinzugehen.
Das machen wir auf jeden Fall.
Der Podcast Na fest kommt ab, startet auch genau mit dieser Frage. Woher kennst du diesen Spruch? Hast du eine persönliche Anekdote dazu?
Boah, nee, eigentlich nicht. Ich muss sagen, Handwerk ist für mich, also ich habe selbst gar kein Talent. Wir haben selbst ein Haus saniert, deswegen weiß ich, das ist wirklich schwierig und hat es in sich. Da ist vieles abgegangen, was eigentlich hätte fest sein müssen. Aber ja, das ist so, ist alles nicht einfach.
Okay. Und dann die Frage, wann hattest du zuletzt das Gefühl, so macht Arbeit richtig Sinn?
Ach, das habe ich eigentlich häufig, ne? Also wir helfen ja Mandanten tatsächlich irgendwie jeden Tag, ja, verzweifelte Arbeitgeber, die uns anrufen, wo wir einfach entweder den Karren richtig aus dem Dreck ziehen oder erstmal Strukturen Unternehmen reinbringen. Und insofern, denke ich, können wir schon mit einem guten Gefühl immer nach Hause gehen am Tag.
Ach, schön. Ja, ich glaube, es gibt auch so Tage bei dir, wo man viel wahrscheinlich recherchiert und macht und tut, wo man vielleicht auch nichts löst, könnte ich mir auch gut vorstellen. Aber dann die Tage, wo sich etwas löst oder Klarheit findet wahrscheinlich.
Absolut, ja. Also mal löst sich gleich irgendwas, mal braucht man auch ein paar Anläufe. Vor Gericht dauert es ja eh mal alles ein bisschen, aber am Ende kriegt man doch eigentlich jede Kuh vom Eis.
Cool. Sehr gut. Wir haben uns abgesprochen, dass wir heute über etwas Neues sprechen, wo ich seit über einem Jahr in meinen allen Workshops sage, Leute, das Gehalt muss in die Stellenanzeige. Und alle schreien, nein, das können wir doch nicht machen. Und nun ist der Entwurf da, das Entgelttransparenzgesetz. Magst du vielleicht einmal kurz alle abholen, was dieser Entwurf denn jetzt für uns bedeutet?
Ich würde sogar noch ein Stück zurückrudern, denn wir haben ja schon ein Gesetz, ja. Es kennt nur niemand. Also alle haben das bisher so ein bisschen ignoriert und das auch in vielen Fällen zu Recht, denn man ist einfach durchs Raster geknallt, ja. Das ist für große Unternehmen aktuell gewesen, sodass einfach die Kleinen, sag ich mal, damit nie richtig in Berührung gekommen sind. Nichtsdestotrotz hatten wir das ja eigentlich auch schon. Es fand halt nur selten Anwendung, ja. Und hat man halt auch festgestellt, naja, wir haben halt noch diesen Gender Pay Gap. Da gab es auch einige Rechtsprechung, die einfach so ein bisschen den Aufschrei gegeben hat, dass man was tun muss. Und dementsprechend gibt es jetzt eine Richtlinie, die bis zum Sommer umgesetzt werden muss. Und die Grenzen, die wir halt vorher hatten für die Anwendbarkeit, sind halt extrem gesunken. Das heißt, manche Ansprüche werden jede Unternehmen treffen. Und ich sage immer, wenn man jetzt ein Unternehmen ist, was sich schon gut aufgestellt hat und Gehälter nicht würfelt, dann muss man sich ja auch nicht riesengroße Sorgen machen. Wenn man bisher aber wirklich Gehälter nach Sympathie oder Interessen verteilt hat, dann wird es halt ein bisschen schwierig. Und dann sollte man sich jetzt hinsetzen, die Zeit nutzen und die Gehaltsstrukturen einfach mal überprüfen. Ja, das muss man dann jetzt auf jeden Fall machen.
Du hast eben gesagt, das gibt es schon länger. Du musst, glaube ich, auch für mich jetzt noch einmal, wo war das denn jetzt verankert? Wo haben wir es nicht gemacht?
Naja, es gibt ein Entgelttransparenzgesetz, wonach man ja alle möglich verschiedenen Ansprüche hat. Zum Beispiel einen Auskunftsanspruch. Das konnte man bisher auch schon stellen. Wenn ich also der Meinung war, ich habe das Gefühl, ich bin jetzt eine Frau und bekomme zum Beispiel weniger als meine männlichen Kollegen, die mit mir vergleichbar sind. Dann brauchte man bisher eine Vergleichsgruppe von mindestens 6 des anderen Geschlechtes. Und das musste halt auch ein großes Unternehmen sein, ja, also im dreistelligen Bereich. Und da sind einfach die meisten durchs Raster gefallen. Ja, man konnte diese Ansprüche halt gar nicht stellen. Und dieser Anspruch zum Beispiel, dieser Auskunftsanspruch, der wird zukünftig für jedes Unternehmen gelten. Also egal, wie groß das ist. Und das ist natürlich eine Gefahr, dass man als Unternehmen einfach vorbereitet sein muss. Das heißt, wenn jemand auf mich zukommt und sagt, ich möchte wissen, was meine anderen vergleichbaren Kollegen verdienen, dann muss ich halt jede Menge Vorarbeit geleistet haben. Weil zum einen muss man sich schon die Frage stellen, ja gut, um das vergleichen zu können, brauche ich ja erstmal Vergleichsgruppen. Ja, ich muss gucken, wer ist denn miteinander vergleichbar? Und ich brauche auch Kriterien. Ja, ich muss Kriterien festlegen, warum ich denn die Gehälter so verteile, wie ich sie verteile. Und das sind Sachen, die werden zukünftig jeden treffen. Ja, und das ist einfach jetzt ein bisschen die Krux, das alles mal zu verschriftlichen. Manche haben das vielleicht auch im Kopf, die können ganz genau begründen, warum Frau Müller das bekommt und Herr Schulz das bekommt. Das ist wunderbar dann, aber wir müssen es mal irgendwie auch zu Papier bringen können für den Ernstfall. Und das, was du meintest hier mit den Informationsansprüchen schon zum Beispiel im Bewerbungsgespräch oder auch Stellenanzeigen, das muss nicht in Stellenanzeigen rein, aber wir setzen halt schon, was die Transparenz angeht, viel, viel früher an. Ja, also nicht erst im laufenden Arbeitsverhältnis, sondern schon in dem Bewerbungsprozess. Können wir uns ja auch nochmal ein bisschen anschauen im Detail.
Gerne, ja. Ja, ich bin so ein Freund davon, bei den Stellenanzeigen immer schon gewesen, um auch klar zu machen, die Zielgruppe, wer darf, soll sich denn hier bewerben? Also damit sortierst du ja auch Menschen aus, wenn du einen Rahmen angibst, in dem man sich unterhalten kann. Die Stelle ist budgetiert, du weißt, was du maximal dafür ausgeben kannst und dann sortierst du natürlich automatisch aus, wenn du diesen Rahmen mitnennst. Und da haben ja viele, oder nicht viele, einige haben es schon gemacht, leider nicht viele, und haben damit ja tatsächlich sehr passgenau auch ihre Kandidaten dann auch rekrutiert. Deswegen bin ich immer schon Freund davon gewesen und freue mich jetzt, dass wir jetzt so ein bisschen dazu gezwungen werden, darüber nachzudenken, was ist denn so eine Stelle, auf was soll die denn, wo soll die einsortiert werden, in welchem Rahmen? Und das finde ich großartig dabei.
Ja. Ich kann es noch nicht ganz sagen. Also ob das wirklich so erfolgsversprechend wird tatsächlich. Weil ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Also man muss es ja nicht in die Stellenanzeige reinschreiben, aber man soll den Bewerbern ja im Vorfeld schon zumindest einen Rahmen nennen, vor dem tatsächlichen Bewerbungsgespräch, was man verdienen kann. Also zumindest eine Gehaltsspanne. Mhm. Und in manchen Bereichen ist halt der Wettbewerb so hart umkämpft, dass es schwierig sein wird für manche, wenn sie genau wissen, was die Konkurrenz bietet. Also ich kann mir vorstellen, dass es in vielen Bereichen auch echte Probleme geben wird, finde ich zumindest. Ne? Vor allem denke ich mir immer, ja, so eine Range, okay, das ist auch okay, das kann man ja nochmal dann justieren, was derjenige tatsächlich bekommt. Aber ich möchte mir auch erstmal ein Bild über denjenigen verschaffen. Weißt du, was ich meine?
Total. Und ich fände es auch völlig fair, wenn man in der Stellenanzeige schreibt beim Gespräch vor dem hauptsächlich, also vor dem Hauptgespräch, dass man da so etwas abklärt, dass man schon mal ein Gefühl hat, wir brauchen gar nicht weiterreden oder ja, alles klar, guck mal, das ist der Rahmen und lass uns in echt treffen auf einen Kaffee. Da wäre ich auch völlig fein, aber dieses, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, in diesem Bewerbungsgespräch mit, ja, was stellen Sie sich denn vor? Weißt du, wenn du so sitzt da als Kandidat, Kandidatin und dann sollst du die Hose runterlassen und es ist ein krasser türkischer Basar. Anders kann man es ja nicht sagen. Du musst da irgendwie, musst ja ziemlich selbstbewusst sein, um da was auf den Tisch zu legen. Du machst auf jeden Fall immer mehr, weil du weißt, du wirst runtergehandelt. Und das finde ich eine absolut unfaire Situation. Mhm. Während ja das Unternehmen schon längst weiß, was es ausgeben kann für bestimmte Qualifikationen, wenn der Rahmen dann, beziehungsweise wenn die Position dann auch so ausgefüllt wird.
Obwohl ich glaube, dass das ja auch gar nicht mehr so krass die Rolle spielen wird, denn die Unternehmen müssen sich ja schon festlegen. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, was es schwierig machen wird, oder ich habe auch von vielen Unternehmen rausgehört, das ist ein Problem. Es ist ja nicht so, dass immer alle Unternehmen unfair die Gehälter verteilen. Das gibt es auch, mit Sicherheit, aber nicht immer. Sondern das Problem sind, dass es manchmal so historisch gewachsene Probleme sind. Du hast mal irgendwie das schon für dich festgelegt, okay, für die Stelle haben wir dieses Budget, das passt. So, und dann passiert irgendwas und du kaufst jemanden quasi extern ein Und der hat gesagt, ich komme nur zu euch, wenn ich das bekomme. Und du hast gesagt, oh Mann, aber der ist so gut, okay, das machen wir. Und dann stellt sich nämlich genau die Frage, hast du die anderen entsprechend angepasst oder schießt der aus dem Raster? Ne? Und deswegen gibt es halt diese extremen Wellen, auch bei den Gehaltsunterschieden. Und das wird zukünftig halt eigentlich nicht mehr passieren. Denn wenn man sowas hat, dann muss man sich jetzt halt eigentlich hinsetzen und diese Fehler ausbügeln. Und das wirst du halt nur schaffen, indem du die anderen halt nachziehst. Also und das ist halt das, was ich so ein bisschen schwierig daran finde, was von der EU kommt, hat es ja bekanntlicherweise immer in sich. Es ist ja noch eine private Wirtschaft, aber es ist schon sehr, sehr eng jetzt an irgendwelchen vertraglichen Eingruppierungsgeschichten. Denn wenn ich meine Gehälter einmal festgelegt habe, dann habe ich kaum noch Spielraum. Dann habe ich ein Gehaltsband, ne? Und dann muss ich halt gucken, kriege ich denjenigen da irgendwie rein? Ja oder nein? Und das wird auch mit Sicherheit einige Unternehmen so ein bisschen in ihre Handlungsfreiheit halt einschränken.
Wie siehst du das? Wann verlässt man so einen Rahmen, so ein Gehaltsband? Mit was verlässt man den?
Ja, dann gar nicht mehr. Also das Ding ist ja halt auch, du musst ja nicht alle gleich bezahlen. Das sagt ja nicht das Transparenzgesetz, weil jeder macht ja auch andere Arbeit und es ist nie jeder gleich. Aber das Ziel sollte ja sein, dass wir möglichst Vergleichsgruppen bilden, wo man der Meinung ist, okay, also die beiden sind im Vertrieb, haben die gleiche Ausbildung, arbeiten vielleicht zum Beispiel schon die gleiche Berufserfahrung und so weiter und so fort. Aber wenn ich Unterschiede mache, kann ich das tun, sofern ich es begründen kann. Und dafür muss man objektive und vor allem halt geschlechtsneutrale Kriterien festlegen. Und da gibt die Richtlinie uns auch welche an die Hand, indem sie sagt, ja, Belastung, Verantwortung, also ne, das kann auch Qualifikation, alles Mögliche ja sein. Und Arbeitgeber können durchaus auch weitere Kriterien festlegen, sofern sie es begründen können. Alles prima. Nur wenn ich halt einen aus dem Raster schießen lasse, dann muss ich halt begründen können, warum ist das bei dem so? Und wenn ich zum Beispiel in irgendeiner Art und Weise sage, Leistung ist ein Kriterium, also weil der extrem, keine Ahnung, viel Umsatz macht oder also woran ich es halt auch festmache, dann ist das auch völlig in Ordnung, sofern man dann halt dieses Kriterium auch begründen kann, dass es sich da widerspiegelt. Ne, also wir haben nicht die Handschellen an als Unternehmen, aber wir müssen es begründen können.
Okay. Wie ist das, wenn da jetzt zum Beispiel zwei ungefähr vergleichbar sind und eine Person davon macht jetzt eine wirklich gravierende Weiterbildung, die unterstützt wird und hat dadurch eine große Fachlichkeit und kommt damit aber an das Ende dieses Gehaltsbandes. Das heißt, diese Person wechselt dann in ein anderes Schema rein?
Werbung! Du brauchst eine Moderatorin mit klarem Kopf und Gespür für Zwischentöne? Ich moderiere Branchentage, politische Formate und Fachveranstaltungen mit Fokus, Haltung und echter Verbindung zum Publikum. Ob Handwerk, Politik oder Gesellschaft. Ich halte den Rahmen und stelle die richtigen Fragen. Wenn das passt, melde dich. Werbung Ende.
Könnte sein, wenn ich zum Beispiel eine Vergleichsgruppe, da ist man ja auch frei als Arbeitgeber, weil da gibt es ja keine Schablone, die ich über jedes Unternehmen legen kann. Das ist ja jeder Job anders, ja. Aber wenn ich zum Beispiel sage, diese Position, also dieser Job mit dieser Qualifikation ist vergleichbar. Also die fünf Leute sind für mich zum Beispiel sehr, sehr ähnlich in dem, was sie, die sind miteinander vergleichbar. Dann kann ich das ja so definieren, dass ich sage, wenn jemand eine völlig andere Qualifikation erwirbt, dann packe ich den in eine andere Vergleichsgruppe rein. Mhm. Und zum Beispiel sagt,
vom Gesellen zum Meister, vom Gesellen zum Techniker.
Zum Beispiel, dann kann ich das ja für mich so definieren, wenn das fair ist. Oder wenn ich sage, Junior-Anwälte, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht, bis 3 Jahre sind vielleicht sind dann vergleichbar. Dann gibt es halt vielleicht die Fachanwälte, die schon den Titel haben und ein bisschen mehr Berufserfahrung haben. Die sind vielleicht Senior. Dann sind die auch vergleichbar. Dann ist es ja auch nicht unfair. Dann kann ich das begründen, indem ich sage, die berufliche Qualifikation ist halt ein Kriterium, woran ich einen Gehaltsunterschied auch festmache. Mhm. Nur ich muss es ja irgendwie mal festlegen. Ne?
Was empfiehlst du den Unternehmen, die sowas noch so gar nicht, also die sowas wirklich aus dem Bauch heraus gemacht haben? Vielleicht auch oft aus der Not heraus, ich kriege sonst keinen, ich muss jetzt schnell, sonst Wirtschaftlichkeit und so weiter.
Das ist halt so ein bisschen die Frage, die man sich stellen sollte, inwieweit man sich jetzt mal hinsetzt. Also was ich jedem Unternehmen sagen würde, man muss sich jetzt mal hinsetzen, am besten eine Excel-Tabelle mal anfertigen. Was sind meine Mitarbeiter? wie lang sind die da, welche Qualifikationen, welche Kriterien lege ich überhaupt auch aus dem Bauchgefühl heraus zugrunde? Denn die meisten werden doch immer gucken, was hat er für eine Ausbildung und wie viel Berufserfahrung. Das sind doch eigentlich Sachen, die ich auch, selbst wenn ich es nicht verschriftlicht habe, immer berücksichtige. Und mal für mich hinterfrage, habe ich hier irgendwo ein Problem? Also ist mal was wirklich unfair gelaufen? Muss ja nicht immer bösartig sein. Aber vielleicht habe ich da mal irgendwie, bin ich da falsch abgebogen und habe den einen zu niedrig eingestuft. Dann wäre halt jetzt der richtige Zeitpunkt, das auch gerade zu bügeln. Denn das, was ja eigentlich mit dem ganzen Gender Pay Gap so ein bisschen dahinter steht, geht noch viel weitreichender. Wenn man jetzt später einen Mitarbeiter hat und der sagt, ich mache einen Auskunftsanspruch geltend, ja, auf quasi einen durchschnittliches Gehalt möchte er wissen, der Vergleichsgruppe, dann bekommt er diesen Durchschnittswert aufgeschlüsselt nach Geschlecht. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Frau bin, kann ich nicht nur erfahren, was meine männlichen Kollegen verdienen, sondern auch, was meine weiblichen vergleichbaren Kollegen verdienen. Und das ist halt das, warum ich immer so ein bisschen zwiegespalten bin bei diesen ganzen Geldthemen. Ich finde, jedes Unternehmen muss Gehälter fair verteilen und auch transparent. Und die, die Gehälter würfeln oder nach Geschlechter verteilen, na, gute Nacht, ne, selber schuld. Aber sowas kann halt auch echt viel Ellbogenmentalität auslösen innerhalb des Unternehmens, wenn man nur noch darauf bedacht ist, was verdient der, dass ich so ein bisschen Bauchschmerzen bei dem ganzen Thema habe, wie das dann letztlich werden wird.
Ne? Also im Handwerk kann ich sagen, dass man untereinander mauschelt und ja, dass man da eigentlich weiß, was, ne, was so der andere grob verdient und das, also ja, und da ist es dann häufig eher so dieses, nein, ich kann ja auch das Gehalt nicht in der oder den Rahmen nicht in der Stellenanzeige anzeigen, weil dann erfahren ja die anderen, was der oder die Neue, würde ich immer sagen, aber die wissen eh untereinander, was sie verdienen. Dann musst du dir eher überlegen, ist das fair, was du da jemand Neues anbietest, der gerade frisch kommt, ne?
Ja.
Also, ja, also im Handwerk spricht man, okay, wenn es ein kleines Unternehmen ist, sprichst du so unter der Hand darüber, die meisten zumindest.
Ich glaube halt auch, wenn es ein kleines Unternehmen ist, dann ist das überschaubar. Schwierig sind halt die, die irgendwie Riesenunternehmen sind mit 1000 Leuten.
Ja.
Da sind Fehler mit Sicherheit gelaufen. Ja, und das müssen die halt ausbügeln. Weil ich sag mal, selbst jetzt, wenn man davon Kenntnis hat, dann ist es halt schon relativ weitreichend. Du kannst zum einen die Differenz geltend machen, also das, was du eigentlich hättest bekommen müssen, zum einen. Aber wenn du dann auch noch den Super-GAU dir erlaubt hast bezüglich Geschlechterdiskriminierung, auch wenn es aus Versehen war, dann hast du halt einen Entschädigungsanspruch an der Backe. Ja, und das kommt halt noch on top dazu. Von wegen so, okay, lieber Arbeitgeber, dann begründe mal, warum der Mann oder die Frau mehr verdient hat. Und wenn du es nicht begründen kannst, dann wird diese Diskriminierung unterstellt. Ja, also wir haben hier so eine richtige Beweislastumkehr. Und deswegen sage ich halt immer, nutzt die Zeit jetzt bis zum Sommer und setzt euch mal hin und guckt, welchen Status quo haben wir. Vielleicht ist ja auch alles gut. Dann können wir uns ganz entspannt zurücklehnen. Aber es macht halt Sinn, dass jetzt einfach zu bügeln, sage ich mal.
Ich denke gerade mal nochmal an ein kleines Unternehmen und da wurde vielleicht vor 2 Jahren jemand eingestellt aus der Not heraus. Ich komme nur zu euch, wenn. So. Jetzt stellen wir aber fest, wenn wir sowas aufmachen müssen, eine Tabelle anlegen, der kriegt wirklich zu viel und wir haben da wirklich überdimensioniert bezahlt. Wenn ich jetzt aber alle anderen anpasse, die vergleichbar sind, dann geht es an meine Betriebswirtschaftlichkeit. Kann man so jemanden auch wieder runtersetzen?
Nee. Wenn der das nicht freiwillig mitmacht, nö. Weil du hast ihm ja vertraglich das Gehalt zugesichert und der wird wahrscheinlich nicht so doof sein und sagen, ja, kann ich nachvollziehen. Ich bin einverstanden, jetzt weniger zu verdienen. Das wird er nicht machen. Kannst du nicht zurückstufen.
Glaubst du, dass gerade bei den Kleinbetrieben das auch tatsächlich nachher in Richtung Thema Insolvenz gehen könnte?
Ach, glaube ich. Also das glaube ich jetzt nicht so.
Okay.
Ich könnte mir vorstellen, dass das schon, je kleiner das Unternehmen ist, desto besser hat man das irgendwie im Griff gehabt mit den Gehältern, sondern dass es halt gerade in den großen Unternehmen manchmal vielleicht schon nach Sympathie ging oder vor allem Verhandlungsgeschick, wo halt so auch in unserem Bereich, was da verhandelt einfach wird. Ja, wenn der besser verhandelt hat, dann kriegt er mehr Geld. Und das ist halt auch genau vielen schon um die Ohren geflogen. Gibt es auch Rechtsprechung dazu, ne? Wenn da irgendwie mal, gab es auch mal einen Fall mit 2 Vertrieblern, Mann, Frau, Mann hat besser verhandelt, hat mehr bekommen. Frau hat es rausgefunden, hat sich gewehrt. Bums, Diskriminierung. Ne? Also sowas wie genau Verhandlungsgeschick ist halt kein Kriterium mehr. Du hast in deinem Kopf für diese Stelle eine Range, wo du sagst, das ist das Budget, was ich verteile. Und je nachdem, anhand meiner objektiven Kriterien, lege ich dann fest, was bekommt der. Und wenn mich einer fragt, warum die weniger bekommt, dann musst du halt sagen können, ja, weil bessere Qualifikation, mehr Vorerfahrung, was auch immer. Du musst aber halt das begründen können. Ne? Und da ist halt Verhandlungsgeschick jetzt nicht gerade ein objektives Kriterium. Ja.
Ich glaube, bei dir im Fachbereich gibt es das eher weniger. Im Handwerk gibt es aber tatsächlich viele Quereinsteiger. Mhm. Wie sortieren wir die denn da ein, die vielleicht auch gar keine Ausbildung haben, aber zum Beispiel 20 Jahre Berufserfahrung?
Mhm. Ja, das muss man halt gucken, ob man dann halt, welches Kriterium, ob dann das Thema Berufserfahrung vielleicht mehr wert ist. Du kannst ja auch die Kriterien, wenn du zum Beispiel 4 Stück an die Hand nimmst, hat zum Beispiel die Richtlinie, gibt dir 4 vor, sagt, wie du die gewichtest, ist ja deine Entscheidung. Du kannst ja sagen, für mich ist Berufserfahrung halt viel wichtiger als ein Titel. Weil wir wissen vielleicht alle, egal aus welchem Bereich, nur weil du einen Titel hast, bist du vielleicht nicht der Beste. Dann hat halt die Berufserfahrung oder das, was du vorzeigen kannst, eine höhere Gewichtung als das andere, prozentual. Okay. Ne, da bist du ja vogelfrei im Endeffekt.
Ja, das ist gut. Ich lenke mal das Thema jetzt gerade noch auf ein Seitenthema dabei. Mhm. Welches Potenzial hat das, um sich als Arbeitgeber nach außen hin zu positionieren?
Ich denke, es ist super wichtig. Also ich bin nicht der Meinung, dass man das immer zwingend schon in die Stellenanzeigen reinschreiben muss. Aber was wir entwickeln müssen, ist ein Prozess, dass man vor dem eigentlichen Bewerbungsgespräch spätestens mal irgendwie mit demjenigen über das Gehalt spricht. Ob man ihm was zukommen lässt, ein Vorgespräch macht oder sagt, nee, für mich ist es fein mit Stellenanzeige, alles cool. Wir müssen aber ja da schon ansetzen. Und ich glaube, dass die Unternehmen, die sich dagegen sträuben werden, einfach den Anschein schon erwecken, das stimmt was nicht. Warum sind die nicht so transparent? Und das darf nicht passieren. Also wenn das Thema geht jetzt ja schon relativ gut rum, das Entgelttransparenzgesetz. Und je mehr das machen werden, dann wird man irgendwann gezwungen sein, da mitzuziehen. Weil es sieht einfach dann so komisch aus. Auch wenn man vielleicht gar nichts zu verbergen hat, stellen sich Leute die Frage, ja, wenn du nichts zu verbergen hast, dann kannst du es auch reinschreiben. Mhm. Und insofern, wenn es dann alle so machen, dann würde ich es auf jeden Fall auch in die Stellenanzeige reinschreiben.
Du meinst also, man würde da wirklich an auch den Braten einfach riechen, dass da irgendwas...
Ich kann es schwer abschätzen, aber je nachdem, wie das umgesetzt wird. Wichtig ist halt nur, dass es irgendwie, dass wir doch den Leuten vermitteln, guck mal, wir sind ein Unternehmen, wir sind fair, wir behandeln unsere Mitarbeiter gut, wir haben gute Gelder, es ist transparent. Warum sollte ich denn dann nicht das auch so umsetzen, wie es sowieso ohnehin gefordert ist? Ne? Das hängt davon ab, inwieweit auch die Mitarbeiter das durchdringen, das Thema, glaube ich. Ob die das wissen, was man machen sollte, was nicht. Aber ich denke schon, um am Markt mithalten zu müssen, sollte man da auf jeden Fall das nicht vernachlässigen.
Wir haben ja häufig im Handwerk das Thema, dass auch gut ausgebildete Handwerker und Handwerkerinnen von der Industrie abgeworben werden, weil es da natürlich Tarifverträge gibt, vermeintlich besseren, ne, so Schutz, keine Ahnung was, geregelte Arbeitszeiten und sowas. Meinst du, dass sich das damit in irgendeiner Form anders verhalten wird?
Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es immer solche und solche, die sagen, ich möchte Sicherheit tariflich alles geregelt haben. Und manche sagen, nö, brauche ich vielleicht nicht, sofern das andere auch fair und transparent ist. Das kann ich schwer einschätzen tatsächlich.
Ja, die zweite Frage dabei wäre ja tatsächlich auch, glaubst du, dass sich die Gehälter automatisch an der Industrie irgendwo anpassen werden? Weil man natürlich, du hast es ganz am Anfang gesagt, weil man da Tarifverträge als Grundlage oder wie hast du es gesagt, auch annimmt?
Ich weiß nicht, ob das realistisch ist. Also ob das, ich glaube, die Kleinen werden das nicht mitgehen.
Nee, können, schaffen die gar nicht.
Und ich weiß auch nicht, ob jetzt, das kannst du viel besser beantworten, dieses Entgelttransparenzgesetz, dass sich die Handwerksunternehmen da hinsetzen und sich jetzt das so krass durchdenken, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Also die großen Unternehmen, die rödeln jetzt alle. Da sind die HR-Abteilungen aber auf 180. Ja, also die müssen jetzt liefern. Die machen sich Gedanken, wie können wir das alles strukturieren und so weiter. Aber das ist natürlich echt schon ein großer Verwaltungsapparat. Und das ist halt auch die Frage, geht das Handwerk da mit? Oder sagen die, nee, bei uns ist hier per Handschlag, komm hier, das Gehalt, das passt. Ich kann es nicht einschätzen, aber ich finde das super spannend, wie das werden wird.
Ja, also ich würde sagen, 9 von 10 machen per Handschlag und komm, passt schon.
Wenn das dann passt, auch fein. Ne, vielleicht ist das auch nicht unbedingt die Branche, die dann da diese Auskunftsansprüche stellen wird, sondern wenn es denen halt nicht passt, dann gehen sie einfach und machen vielleicht einen anderen Job. Aber ich denke schon, dass man sich damit als Arbeitgeber gut positionieren kann. Auch in dem Bereich, wenn man sagt, guck mal, wir sind total fair und transparent. Wir haben nichts zu verbergen.
Ja, spannend. Okay, also ich bin ganz gespannt, wie sich das entwickeln wird. Und ich hoffe, so oder so, ob man das nur nachher braucht oder nicht, tatsächlich, dass sich alle einmal hinsetzen und sich darüber Gedanken machen. Weil ich wirklich glaube, dass viele aus der Not oder aus der Sympathie heraus das Gehalt gestrickt haben. Und dass das jetzt ein bisschen angeglichen wird. Bei dem, was du so siehst, das sind natürlich jetzt die größeren Unternehmen, aber kannst du so ungefähr beschreiben, jetzt nicht in Geld, sondern eher so vielleicht in Dimensionen, wo sind da die Unterschiede am größten zwischen Mann, Frau, zwischen jungen Erfahrenen, zwischen Senioren, was auch immer? Kannst du da mal so einen Einblick geben in die große Welt?
Also da sind wir ja gerade noch dran. Wir haben ja jetzt quasi schon letztes Jahr ein bisschen Alarm geschlagen bei den Unternehmen, dass sie was tun müssen. Wir haben jetzt schon etliche Kurse auf den Weg gebracht, die beginnen jetzt. Und jetzt fangen auch an, die Unternehmen wach zu werden und zu sagen, könnt ihr uns helfen? Das heißt, jetzt bekommen wir langsam auch da erst so richtig Einblicke, wo liegt das Problem. Aber es ist eine Mischung. Es ist nicht immer nur Mann, Frau, auch mit Sicherheit. Das können wir nicht komplett ignorieren. Die Probleme gibt es immer noch, definitiv. Aber es, glaube ich, es zieht sich durch die Bank weg. Weil aus meiner Sicht, wie gesagt, ist das nicht immer diskriminierend gemeint gewesen, sondern es sind historisch gewachsene Probleme, wo einfach einer entweder mal nicht aufgepasst hat, teuer jemanden eingekauft hat, der Verhandlung nachgegeben hat. Aber ich würde nicht sagen, dass es immer nur Mann-Frau ist oder so. Das nicht. Es ist alles mit dabei.
Ich habe gerade noch einen anderen Gedanken, den ich gerne loswerden möchte, beziehungsweise eine Frage. Ich weiß, dass ihr bei euch auch sehr darauf außerhalb Teamkultur, Unternehmenskultur, da seid ihr ja ganz weit vorne weg. Gibt es eine andere gesetzliche Regelung, wo du sagst, da sollte man vielleicht auch noch mal ein Auge drauf werfen, neben dem Entgelttransparenzgesetz, dass man da einmal aufräumt, aber etwas anderes, wo du sagst, damit steht man als Arbeitgeber ziemlich gut da?
Also jetzt meinst an Vorschriften, was es besser machen könnte, dass man das auch mal überarbeitet. Naja, also was jetzt gerade wieder sehr in Diskussion war, das ganze Thema Arbeitszeit, Arbeitszeitgesetz, das halt auch einfach überhaupt nicht mehr zu unserer modernen Arbeitswelt passt. Da sind halt vielen Arbeitgebern aktuell noch die Hände gebunden, ne? Weil dieses Gesetz stammt ja aus, keine Ahnung, ich weiß gar nicht wie lange her, aber sehr, sehr lange her und es passt halt einfach nicht mehr. Das heißt, wir haben oft sogar Schutzmechanismen, die ja eigentlich zugunsten der Arbeitnehmer tatsächlich sind, aber denen gar nicht helfen, sondern die Leute eher blockieren. Ja, und selbst die Arbeitnehmer sagen, mich würde es überhaupt nicht stören, wenn ich Sonntag zum Beispiel mal 2-3 Stunden arbeite, weil ich möchte Montag mein Kind aus der Schule abholen und möchte einen kurzen Tag machen und man sagen muss, ja, verstehe ich, aber du darfst eigentlich Sonntag nicht arbeiten. Mhm. Also wir stehen uns gerade so ein bisschen selber im Weg und ich glaube, dass wenn man das Gesetz mal schafft, endlich mal zu überarbeiten, wir schon mal auf jeden Fall einen Meilenstein nach vorne gemacht hätten. Für beide Seiten, Arbeitgeber und für Arbeitnehmer, ne?
Ja, da erinnere ich mich an einen Artikel von unserem ZDH-Präsidenten Jörg Dittrich, der genau das auch gesagt hat, dass wir da eine Überarbeitung brauchen. Und du sagst ganz klar Überarbeitung, also nicht irgendwie Abschaffung, sondern Überarbeitung. Was darf raus, was darf drin bleiben?
Genau, also abschaffen halte ich für schwierig. Ja, ich habe auch gerade letztens in einem Video gesagt, das ist so ein bisschen unser Sicherheitsgurt arbeitsrechtlich, ne? Weil wenn du alle Laien loslässt, geht's in die Hose. Es wird Unternehmen geben, die es ausnutzen. Andersrum genauso. Ja, also es gibt immer Parteien, die irgendwelche Schlupflöcher ausnutzen werden. Das heißt, wir brauchen schon Grenzen. Sonst arbeiten wir uns alle dumm und dusselig. Das funktioniert ja auch nicht. Aber es passt halt einfach nicht mehr in unsere Arbeitswelt rein. Gerade in Zeiten von, ich arbeite von überall, von irgendwelchen 4-Tagen-Wochen, die angestrebt werden, Vertrauensarbeitszeit. Ne, das sind ja Mittel, die funktionieren auch nicht mit allen, aber mit vielen. Und wir kommen aber eigentlich nicht so richtig in die Puschen, weil das Gesetz uns bremst. Oder es ist halt einfach wie jetzt, dass sich auch ganz, ganz, ganz viele an das Gesetz eh nicht halten. Wenn du in der Großkanzlei jemanden sagst, der nach 8 Stunden geht und einen Stift fallen lässt, dann sagt der, arbeitest du Teilzeit? Ja, also es gibt, da hält sich keiner da dran. Und dann haben wir ein Gesetz, wo sich keiner dran hält. Das bringt uns auch nicht weiter. Insofern brauchen wir da ein ganz dringendes Update, Upgrade, was auch immer. Aber irgendwelche Regelungen brauchen wir schon. Ich bin kein Freund davon, zu sagen, wir machen alles auf Vertrauensbasis. Es wird schon irgendwie. Das funktioniert nicht. das finanzieren mit einer Person, aber halt nicht mit einem großen Unternehmen. Das heißt, wir brauchen klare Regeln, an die sich alle halten, aber die müssen halt auch irgendwie zum Unternehmen passen.
Ich denke da an so Kolonnen, die im Handwerk zum Beispiel irgendwie in eine andere Stadt fahren müssen, stehen hin im Stau, stehen rück im Stau, da sitzt du alleine 4,5 Stunden, 5 Stunden im Auto. So, ne?
Ja.
Da hast du noch 3 Stunden auf dem Dach, die du machen kannst und schaffst ja auch nicht viel. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht ein bisschen unterstützen könnte, gerade wenn der Arbeitsort Beginn und Ende dann natürlich die Firma ist.
Mhm. Ja, also spannend. Es gibt etliche Sachen, wo man sagt, da müssen wir mal ran. Das kann ja so nicht bleiben. Auch das Ganze, auch wenn es jetzt fürs Handwerk vielleicht nicht so passt, aber mobiles Arbeiten, Homeoffice, haben wir auch keine Regeln eigentlich. Haben wir nicht mehr eine Definition. Also wir dümpeln halt alle seit Corona eigentlich so ein bisschen rum und haben das einfach gemacht. Aber ja, jetzt merken wir halt auch, ja, das klappt auch nicht hier, nicht überall. Und jetzt gehen die ganzen Diskussionen halt los. Ne? Insofern, da muss mal was her.
Fällt dir noch ein anderes Gesetz ein, wo du sagst, das ist eigentlich eine gute Sache, aber versteht kaum einer, dass man damit als Arbeitgeber geschützt wird, dass man damit als Arbeitgeber vielleicht auch attraktiver dasteht?
Na, Zeiterfassung ist zum Beispiel auch noch so ein Thema. Ist zwar wieder Arbeitszeit, aber die Zeiterfassung an sich, auch da warten wir auf ein Gesetz. Es ist schon Pflicht, ne? Dementsprechend machen es auch schon viele Arbeitgeber. Und das ist, halte ich auch total für sinnvoll. Ja, einerseits, um die Mitarbeiter zu schützen, aber andererseits auch mal rauszufinden, so, wie lange arbeiten eigentlich meine Mitarbeiter tatsächlich? Wie lange brauchen die für ein Projekt? Also es ist total sinnvoll. Ne? Und auch das müsste mal einfach mal aufgeschrieben werden.
Und da bist du, also sagst du, bist du pro für, beschreibst minütlich auf, damit man es auch vielleicht pro Projekt abrechnen kann?
Na, wenn man es streng genommen macht, muss die komplette Arbeitszeit aufgeschrieben werden. Und dann auch dementsprechend, wenn man anfängt, wenn man aufhört, Pausen raus und auch Ende. Theoretisch muss man es natürlich eigentlich so machen.
Okay, und dann auch, also wenn man zum Beispiel jetzt, ich bin wieder beim Handwerk natürlich, wir machen eine Reparaturfahrt und fahren am Tag 3 oder 4 Kunden an oder zum Beispiel ein SHK, also mit Sanitär, Heizung, Klima, der am Tag irgendwie seine Wartungen macht, da dann auch wirklich einzeln zu erfassen, Schulz, Müller, keine Ahnung, wie sie alle heißen, die Kunden?
Na, wenn es da, also das ist ja auch Arbeitszeit, wenn du da hin und her tuckelst. Das ist ja alles, das gehört ja alles dazu. Wenn es da keine Pausen gibt, na, dann durchgängig, dann muss man ja nicht jeden Kunden aufschreiben, aber die Arbeitszeit. Und wenn da keine Pausen sind, dann wird die Arbeitszeit halt am Stück erfasst bis zur Pause. Ich würde es ja auch nicht zu kompliziert machen. Aber die Pflicht besteht.
Okay.
Auf jeden Fall schon, ne?
Da habe ich so für die Praxis gerade noch, ich war letztens auf einem Netzwerktreffen und da habe ich einen kennengelernt, die haben so Chips und die können tatsächlich einzelne Arbeitszeiten für so Kunden auch dann erfassen, um das abzurechnen, dass sie bei dem so lange gebraucht haben und bei dem so, um da wirtschaftlich natürlich das nachzuhalten, fand ich auch krass und das alles übers Auto gesteuert.
Das fand ich total interessant. Wenn das funktioniert und auch verwaltungstechnisch machbar ist, dann ist es natürlich auch gut. Aber das ist halt, halte ich auch nicht realistisch für jeden Betrieb. Ne, das sprengt natürlich schon ein bisschen den Rahmen. Aber es kann halt auch nicht sein, dass manche Unternehmen sich komplett sträuben und sagen, Zeiterfassung interessiert mich gar nicht. Mhm. Und die Leute buckeln da und kommen irgendwann mit einer riesen Liste an Überstunden und der Arbeitgeber fällt vom Stuhl und weiß davon nichts. Also das ist halt auch nicht schön. Und insofern sehe ich das zum Beispiel eigentlich ganz positiv an, dass man auch einen Überblick hat, wie viel wird da eigentlich wirklich gearbeitet.
Mhm. Schön. Ja, ich würde sagen, wir haben einen kleinen Grundabriss gemacht zu, okay, welche Gesetze kommen auf uns zu und was ist cool für den Arbeitgeber und was schützt auch die Arbeitnehmer und den Arbeitgeber. Mir würden jetzt spontan noch ein paar andere Sachen einfallen, die ich auch mit dir durchsprechen würde, aber dann habe ich nachher wieder ein Thema, wie nennen wir diese Folge, verstehst du?
Ja, verstehe ich. Es ist ja auch nur ein kleiner Abriss, sage ich mal.
Tatsächlich. Die Staffel 2 endet mit der Frage, ich wünsche mir für das Handwerk das.
Dass das Handwerk trotz der ganzen Regelungen weiterhin menschlich bleibt, flexibel arbeitet und ja, ich glaube, das ist nochmal so ein ganz besonderer Schlag irgendwie an Branche und dass das auch alles weiterhin gut läuft.
Cool, wie schön, vielen Dank. Ja, ich danke, dass du da warst. Ich hoffe, dass wir uns irgendwann bald mal wiedersehen. Ich in Berlin oder du bei mir in Siegburg, Köln, Bonn, was auch immer. Und genau, dass wir bei einem Kaltgetränk nochmal zusammensitzen können.
Das machen wir auf jeden Fall.
Genau. Und ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Mhm. Denn wer es nicht weiß, Livia hat einen krassen Instagram-Kanal, einen krassen...
naja, nur.
krassen
das ist
LinkedIn.
Nicht mein Hauptjob.
Ja, und zwischendurch sitzt sie auch noch beim Fernsehen und berichtet da. Also da kann ich schon sagen, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, in meinen
Gerne.
Podcast zu kommen. Vielen Dank, Livia, und bis bald.
Bis bald.
Ciao.
Das war Nach Fest kommt ab, der Podcast des Handwerks. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass ein Abo und eine Bewertung da, damit noch mehr Menschen die Themen des Handwerks entdecken. Hast du Fragen, Ideen oder möchtest du selbst mal dabei sein? Schreib mir gern. Ich freue mich auf deine Nachricht. Bis zur nächsten Folge und denk dran, das Handwerk lebt von Menschen wie dir.